Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und von DLF Nova ausgeschalten und eingeleitet habe ich mir Matthias von Hellfeld. Wie immer, hallo Matthias.
Ja, schönen guten Tag auch.
Guten Tag. Thema heute, Münchhausen. Baron, ja. Ne? Baron von Münchhausen.
Ja, also, so ist es.
Gab es den eigentlich wirklich oder ist das nur dieser Film mit Hans Albers, glaube ich, war es?
Nein, also Hans Albers, der auf der Kanonenkugel sitzt, der sitzt auf der Kanonenkugel und fliegt angetrieben von dieser Kugel über die feindlichen Linien, um zu schauen, was dahinter der Feind noch sozusagen in der Rückhand hat. Ja. Und nachdem er das gesehen hat, springt er in der Luft auf eine Kugel, die in die andere Richtung fliegt und fliegt damit wieder zurück zu den eigenen Leuten, um ihnen zu berichten, dass der Feind nicht mehr so viel in der Hinterhand hat. Das ist eine der vielen Lügengeschichten, die man dem Baron Münchhausen andichtet. Also es hat ihn tatsächlich gegeben. Er wurde am 11. Mai 1720 in Bodenwerder gegründet. Bodenwerder lag damals im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg. Und das war im Grunde genommen schon auch ein interessanter Raum, also geostrategisch gesprochen, weil nämlich zu der Zeit der große nordische Krieg dort und anderswo tobte. Und daran war beteiligt alles, was Rang und Namen hat. Also Schweden, Großbritannien, Polen, Niederlande und so weiter. Russland, Dänemark, Preußen.
Hast du nie von gehört, also, worum ging's denn da?
Ja, das will ich dir jetzt sagen. Es gab also eine unendliche Zahl von Schlachten natürlich und Kapitulationen und Bündnisverträgen und hin und her und Ha und Hü. Und es ging darum, den Ostseeraum zu beherrschen. Das ist eine interessante wirtschaftliche, ökonomische Gegend, die auch heute noch sehr reizvoll ist. Deswegen möchte auch Russland zum Beispiel immer einen Zugang dazu haben, damit man von dort eben auf die Weltmeere kommt. Und es hat immer schon Kriege und Streitigkeiten darum gegeben. Also auch während des 30-jährigen Krieges kam Dänemark und Schweden aneinander, weil es eben darauf ging, dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation so eine Art Küstenstreifen abzuluxen, um eben sozusagen diesen Ostseeraum komplett zu umschließen. Und insofern war also dieser Krieg, der große nordische Krieg, eben tatsächlich ganz wichtig. Und jener Münchhausen wird sozusagen geboren in diese Zeit hinein. Und das ist jetzt nicht so, als wenn das ihn einfach nur sozusagen, ich hätte mal weiter gesagt, aus der Zeitung interessiert hätte, sondern nein, die russischen Truppen zum Beispiel kamen sehr nahe vor seine Haustür sozusagen bis nach Brandenburg. Die Schweden waren dem Kurfürstentum ebenfalls sehr nahe gekommen, weil dann gab es dort eben eine Auseinandersetzung mit Russland. Und kurz vor seiner Geburt ist in Braunschweig, also ganz in unmittelbarer Nähe, der Braunschweiger Kongress aufgerufen worden. Da gab es zwar keine besonders großen Ergebnisse, aber die verschiedenen Seiten dieses Krieges sind eben sozusagen an einen Verhandlungstisch gekommen und haben dann miteinander geredet und damit entspannte sich dann also irgendwann die Lage und trotzdem ist sozusagen er hineingeboren worden eben in diese kriegerischen Zeiten oder in diese kriegerischen Auseinandersetzungen und da entwickelt sich sozusagen und daraus heraus entwickeln sich eben auch manche Geschichten über den Lügenbaron.
Ich vermute jetzt mal, dass dieser große nordische Krieg nicht so verheerend war wie beispielsweise der 30-jährige Krieg
und nein,
darum
nein,
kennt man den auch
nicht,
nicht so, ne?
Nein, es ist keine Bildungslücke, wenn du ihn nicht kennst. Ich sag nur, der Münchhausen, also man kann ja jetzt überlegen, was war das eigentlich? Also war das jetzt Fake News?
Ja.
Also würden wir mit einem heutigen Begriff sagen. Ich habe da mal so geguckt, wo gibt es wirklich richtige Fake News, die tatsächlich Streit und ich sag mal, Konsequenzen hervorgerufen haben. Und dann habe ich eine ganz berühmte herausgesucht, nämlich Kleopatra. Mhm. Kleopatra, das war die letzte ägyptische Pharaonin, die also mit Cäsar was hatte und dann auch mit einem der Nachfolger, nämlich Mark Anton. Mark Anton war der Gegenspieler von Octavian, das war der spätere große Kaiser Augustus. So, und Kleopatra war liiert mit Mark Anton, nachdem sie, Cäsar ging ja nicht mehr, der war ja tot. Und dann kam es zu Schlachten zwischen Octavian und Mark Anton und die gingen also größtenteils zum Nachteil, würde man heute sagen, des Mark Anton aus. Und nach einer bestimmten Schlacht kann man genau sagen, wurde Kleopatra die Nachricht, oder wurde von Kleopatra Cleopatra die Nachricht an Mark Anton übermittelt, dass sie gestorben sei, also sie sei tot. Mhm. Und der arme Mark Anton ist also von der Liebe schwer gezeichnet und stürzt sich ins Schwert und möchte gerne Selbstmord begeben, aber er wird von seinen, Kampfesgenossen gerettet und er überlebt und lässt sich schwer verletzt, blutend und jammernd zu Kleopatra bringen, die hinter den Mauern eines Klosters irgendwo ausharrt und darauf wartet, und das ist sozusagen der Hintergedanke, nun möglicherweise etwas anzufangen mit Octavian, weil sie wollte das ägyptische große Reich gerne retten, dadurch, dass sie sich mit dem mächtigsten Mann ihrer Zeit zusammentut. So, und dann lässt sie also Mark Anton wird dann zu ihr getragen, dann steht er unten an der Mauer dieses Klosters und dann sollen, ich sag mal, Bettlaken, ja, aneinander geknotet, sind dann heruntergereicht worden. Er wurde hochgezogen und stirbt dann in den Armen von Kleopatra. Also da ist eine Fake News in die Welt gesetzt worden mit Konsequenzen, nämlich dass er sozusagen sich tatsächlich, das Leben hat nehmen wollen, weil er irgendwie keinen Sinn mehr dran gesehen hat, wobei da nichts dran war. Also die Kleopatra lebte. So, dann gibt es die Kategorie Fake News, die sehr Propaganda ist. Also das ist natürlich auch alles Fake News, aber wird dann bewusst eingesetzt von einer kompletten Staatsführung zum Belügen des Volkes. Das hat Stalin gemacht, das hat die DDR-Führung gemacht, das haben die Nazis gemacht. Das hat Bismarck gemacht mit der berühmten Emser Depesche, über die werden wir demnächst eine Sendung machen. Ich will mal ganz kurz erzählen, was da eigentlich passiert ist. Es ging um den spanischen Erbfolgestreit, also da gab es eine Vakanz auf dem Thron Spaniens und da hat sich dann irgendein Ableger der Hohenzollern gemeldet, der das gerne machen würde. Das hat große Verwirrung gesorgt, weil Frankreich dann auf einmal sich eingezingelt fühlte von einem Hohenzollern auf dem spanischen Thron und dann eben auch noch einen preußischen König um die Ecke. Also das sind alles so Dinge, die nicht so schön fanden. Die schicken also ihren Botschafter nach Bad Ems, wo wie jedes Jahr im Sommer Wilhelm seinen Sommerurlaub verbringt und ganz entgegen der diplomatischen Gepflogenheiten spricht der Botschafter den König einfach so auf der Straße an, sozusagen auf der Kurpromenade, und belätschert ihn und sagt ihm, also die Preußen sollen für alle Zeiten schwören, niemals einen der ihren auf den spanischen Thron zu setzen. Und dann ist der König natürlich total sauer, weil er nicht so auf der Straße gerne angequatscht wird, und sagt also voller Entsetzen, hauen Sie ab, Mann, also etwas anders formuliert, sowas kann ich nicht machen und ich finde das hier auch nicht besonders witzig. Und daraufhin schreibt der König dem Bismarck, der in Berlin sitzt, ein Telegramm, schildert darin, was passiert ist, und erlaubt Bismarck, dieses zu veröffentlichen an die Zeitungen, die es damals ja schon in großer Zahl gab. Und dieses Telegramm des Königs an den Reichskanzler nimmt Bismarck und redigiert es ein wenig mit ein paar Sätzen so, dass der französische Botschafter richtig ausfallend geworden ist und also jegliche Kontenance hat missen lassen und veröffentlicht das als Emser Depesche. Also das ist die Depesche des Königs aus Ems an den Reichskanzler, das steht am nächsten Tag in der Zeitung und sorgt dafür, dass die Franzosen sich richtig auf den Schlips getreten fühlen. Richtig, ja, die sind richtig beleidigt. Ja. Und damit werden sämtliche nationalen Ressentiments gegen die Deutschen hervorgekramt. Und Kaiser war zu der Zeit Napoleon III., sein Onkel war der große Napoleon, und er erklärt auf einmal Deutschland den Krieg, weil er das vorher schon gesagt hat, also wenn ihr das macht, dann mit Spanien und dem Thron, dann erklären wir euch den Krieg, dann gibt's Krieg in Europa und dann werden wir mal gucken, wer hier den Hammer hat. Und das genau kalkuliert Bismarck ein und sagt, ich will ein deutsches Kaiserreich gründen. Und das kann ich nur machen, wenn ich erstens Österreich in Schach halte. Das ist passiert bei der Schlacht von König Grätz 1866.
Wollten wir nicht eine eigene Sendung zum Thema machen?
Genau. Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber jedenfalls, damit sozusagen war mit einer Fake News oder einem gefakten Telegramm oder einer gefakten Depesche tatsächlich ein Krieg entstanden. Und daraus wurde das Deutsche Kaiserreich. Also man kann schon sagen, das ist also eine Unwahrheit sozusagen steht am Anfang, wie so oft, von Kriegen beziehungsweise von großen Entscheidungen.
Jetzt ist ja der Anlass, über Fake News zu reden, ist ja Münchhausen, also der Baron Münchhausen, der gar kein Baron war. die Geschichten, die ihm zugeschrieben werden, die sind ja, das ist ja vollkommen an den Haaren herbeigezogen, und zwar ja, an denselben, genau, an denen er sich selber aus dem Sumpf herausgezogen hat. Eine Fährt genau. am Kirchturm und so weiter. Warum?
Das war eine Belustigung. Das ist Belustigung. Das waren Kneipengeschichten. Das waren Geschichten, die man an diesen Typen gehangen hat.
Aber warum an den Typen? Das verstehe ich nicht. War der sowieso eine Witzfigur, so irgendwie, wie man so über bestimmte Politiker einfach immer wieder irgendwelche vollkommen absurden Sachen verbreitet?
Also um der Wahrheit nochmal die Ehre zu geben, der Mann heißt tatsächlich Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, und diesen hat es tatsächlich gegeben. So, und er war ein deutscher Adliger, der teilweise in Russland gearbeitet und gelebt hat, und der hat in den Kriegen seiner Zeit, von denen ich am Anfang gesprochen habe, auch aber auch von den späteren, hat er mitgekämpft und war mit dabei und hat dann sozusagen aus dem, was er dort erlebt hat, diese Lügengeschichten, diese Abenteuergeschichten, diese Kneipen- und Thekengeschichten erfunden und hat sie erzählt. Ja. Und das, man kann jetzt sagen, das war sozusagen sein Pläsier, das war seine Neigung. Das gibt's ja auch heute noch Typen, die sich einfach in eine Kneipe stellen und was erzählen und denken, das ist sehr lustig, ihnen zuzuhören. Ja. Aber sie stimmen eben nicht, sondern sie sind ausgedacht oder sie sind einfach nur dazu da, um Stimmung zu machen oder
ist auch eine Form von Kunst, ne?
Letztlich. Es ist eine Form von Kunst, und tatsächlich ist aber eben so, dass dadurch auch Dinge in die Welt gesetzt werden, die man dann möglicherweise für bare Münze nehmen kann. Ja. Und der Aufhänger ist dann sozusagen, was ist eigentlich wichtig sozusagen, wenn wir solche Geschichten hören? Also ist es die Art und Weise der Verpackung, oder ist es was machen wir damit, wenn wir heute, so als ein Beispiel, weil wir ja in Corona-Zeiten leben, stellt sich die Beraterin von Herrn Trump vor die Mikrofone und sagt also Covid-19. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass so ein Virus entsteht.
Das ist ja schon das 19. Ja? Mal. Ne?
Genau, und damit suggeriert sie dem einfältigen Zuhörer, ach, das ist schon das 19. Mal, dass dieses Virus auftaucht.
Ja.
So, also wenn du in der Kneipe das hörst, dann fängst du an zu lachen, haust dir auf die Schenkel und sagst, das ist ja eine wirklich witzige Idee. Da kommst du gar nicht drauf, dass das ernst gemeint sein könnte. Du kommst auch nicht darauf, dass jemand tatsächlich, das ist jetzt die gleiche Person, hinter ihr sind zwei Bilder, auf dem einen Bild sind 5 Millionen, auf dem anderen Bild 100.000 zu sehen, und sie sagt einfach, die 100.000 sind mehr.
Ja.
So, da denkst du dir, das ist ja in sich, ist es eine Münchhausensche Lügengeschichte. Ja, aber heute ist daraus geworden sozusagen der Versuch, und das hat Münchhausen natürlich nicht gemacht, sondern heute ist daraus geworden der Versuch, sozusagen die öffentliche Meinung umzudeuten und neu zu definieren und alternative Wahrheiten zu etablieren. Und daraus wird eben klar, wir müssen aufpassen, und das ist sozusagen auch der Hintergedanke dieser Sendung gewesen, wir müssen aufpassen, dass das, was wir erzählen, einen Wahrheitsgehalt hat, und zwar einen hundertprozentigen. Und das können wir dann verpacken, wie wir möchten, aber das muss trotzdem wahr bleiben. Und wir können nicht uns hinstellen und sagen, ich erzähle mal einfach irgendwas, weil es mir gerade passt. Oder ich sage, dass Covid-19 ist auf einmal das China-Virus, oder was der Trump da erzählt hat, oder man kann mit dem Brexit kommen und man kann all diese Lügengeschichten nehmen.
Ja, guck dir den Ungarn an, was die ungarische Regierung für Geschichten erzählt, einfach nur um ein Feindbild zu etablieren und zu konstruieren und daraus dann ihre Macht abzuleiten, beziehungsweise ein Feindbild zu etablieren, Angst zu erzeugen und aus dieser Angst dann ihre Macht zu legitimieren. Das Problem bei all dem ist halt, wirklich, als einfacher Mensch Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn du es ja eigentlich gewohnt bist, dass Autoritäten im Wesentlichen Sinn verbreiten, ja. Also so Angela Merkel, natürlich hat Angela Merkel eine Agenda, eine politische und so weiter, aber die Basis ihrer Entscheidung, das sind Fakten, ja, das ist nicht gelogen. Ja. Und du kannst das sogar noch weiterspinnen. Und trotzdem hast du immer wieder das Problem, dass du dich immer wieder fragen musst, warum erzählt sie das jetzt? Oder auch ein schönes Beispiel, die Sache jetzt vor Ostern, dieser Bonner Virologe, der zufälligerweise kurz vor Ostern, während der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Lockerungen gefordert hat, vorab Ergebnisse einer Studie präsentiert hat, aus der heraus man interpretieren kann, dass Lockerungen durchaus angezeigt sind, dieser Ausgangssperren.
Ja.
Wie kann ich wissen, und das ist halt richtig, richtig schwer,
das ist
wie
das
kann
Problem.
Ich wissen, dass das nicht eine bestellte Arbeit war, weil es gerade so gut in den politischen Kram passt? Das ist ein Riesenproblem.
Ja. Das ist ein Riesenproblem und das ist sozusagen die Saat. Und da muss man nochmal wirklich eine deutliche Unterscheidung treffen. Baron Münchhausen ist ein Lügenerzähler, ja, ein Geschichtenerzähler, ein witziger Mensch.
Physikalisch unmöglich.
Ja, natürlich, aber das ist ein witziger Mensch und der hat eben sozusagen, ich sag mal, die Lügengeschichte hoffähig gemacht. Ja. Der hat einfach hat es einfach erzählt und die Leute haben das gut gefunden und sagt, das ist toll und so weiter. Heute ist ja das, was er sozusagen erzählt hat, das unterstellt ja eine bestimmter Anteil der Bevölkerung der Lügenpresse pauschal, nämlich irgendwas zu erzählen, sich einfach irgendwas auszudenken. Ich habe neulich eine Mail bekommen von einer, die ist sogar durch den Filter beim Deutschlandfunk gegangen, dass mir jemand unterstellt hat, dass Frau Merkel jeden Morgen bei uns anrufen würde, damit wir bloß das machen, was sie will. Und ich habe gesagt, das glaube ich jetzt nicht, dass mir das mal passiert, dass mir das tatsächlich jemand vorhält, aber es ist so.
Ich mache es ja andersrum, ich erzähle im Radio, dass es so ist.
Ja, das ist halt aber so natürlich,
absurd, dass,
ja, ist völlig bescheuert, aber egal. Also was ich glaube, ist Folgendes. Es hat sich durchgesetzt, die Vorstellung, also bei bestimmten Personen, da gehört Donald Trump sicher zu, und Angela Merkel sicher nicht, dass man mit solchen Verunsicherungsmechaniken, dass man einfach sagt, das könnte ja auch sein, dass es ganz anders gewesen ist. Und wir sagen jetzt einfach mal, dass die Chinesen in Wuhan eine Tür aufgemacht haben von einem Labor, in dem ganz schwer, weiß ich nicht, giftige Dinge drin sind oder eben entsprechende Viren und die haben das einfach mal an die Luft gesetzt und damit war es raus. Also muss die chinesische Regierung jetzt eigentlich den ganzen Schaden auf der Welt bezahlen, der dieses verdammte Virus angreift und so weiter. Also all diese Dinge, da hören Leute erstmal zu und sagen, könnte das nicht wirklich sein? Ja, kann es nicht wirklich sein, dass es eine physikalische Gesetzmäßigkeit gibt, die Herrn Münchhausen erlaubt hätte, von einer Kugel auf die andere zu springen? Oder sich festzuhalten, dann so, die fangen dann dran, über Nacht, wenn da jetzt, der könnte ja muss man bloß einen kleinen Haltebügel dran machen und schon kann er sich festhalten und so weiter. Das ist hier genau dasselbe. Die Leute sagen, das kann doch sein, dass diese verdammten Chinesen, die uns eh alle nur belügen, der Direktor der Weltgesundheitsorganisation ist ein Mann von chinesischen Gnaden. Der sehr China-freundlich immer sich geäußert hat. Das kann doch sein, dass die jetzt eine abgekartete Sache machen, weil die Chinesen die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und schon haben wir zwei einen Aluhut auf, und verbreiten, aber sehr stringent und logisch erzählt, eine Lügengeschichte. Und damit beherrsche ich die Meinung. Und wer die Meinung beherrscht, der beherrscht einen Großteil der Macht. Und dagegen müssen wir uns wehren.
Ja, und das ist eine bekannte Kommunikationsstrategie. Die hat sogar einen Namen, beziehungsweise ein Akronym, FUD, FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Also Angst, Ungewissheit und Zweifel. Und das ist genau das, kann man gerade bei so jemandem wie Donald Trump, kann man sehr gut sehen, wie er genau diese Klaviatur spielt. Es gibt halt Angst, ne? Wir haben ein Virus. Sorgt für Unsicherheit. Also kann ja sein, wir wissen es nicht und sät Zweifel und attackiert damit seinen Gegner, also macht damit überhaupt erst einen Gegner aus. Was ich eben noch sagen wollte bei dieser Nordrhein-Westfalen, Bonner, dieser Heinsberg-Geschichte, die da lief, das große Problem, das ich heutzutage sehe, ist, ich unterstelle diesem Virologen, diesem Bonner Wissenschaftler, dass er valide Daten produziert. Ja, und produziert hat und dass er also die Wahrheit sagt. Jetzt ist aber das Problem, dass auch immer, selbst dann, wenn die Wahrheit gesagt wird, es wichtig ist, wer überbringt die Botschaft, wann, auf welche Weise. Das ist ein Riesenproblem bei dem Versuch, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Du musst halt auch immer gucken, wer macht denn da gerade eigentlich die Pressekonferenz? Wann macht er die? Warum macht er die möglicherweise gerade jetzt? Und schon ist selbst derjenige, der die Wahrheit mitbringt, nämlich der Wissenschaftler, schon ist der demontiert.
Das kann gut passieren, ja.
Das ist ein Riesenproblem, das ich auch für mich persönlich gelöst habe. Also ich kann damit sehr gut umgehen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht können. Ich habe das Hobby seit 20 Jahren, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Darum kann ich damit sehr gut umgehen. Darum kann ich auch sagen, okay, dieser Wissenschaftler hat sich da keinen Gefallen getan, indem er, wahrscheinlich ohne es zu wollen, dem Ministerpräsidenten aber einen Gefallen getan hat.
Also ich habe mir das mittlerweile angewöhnt. Ich nehme das zur Kenntnis, was die sagen. Ich halte die alle für seriös und ich finde es richtig, dass sie sich widersprechen. Das ist in der Wissenschaft so. Man kann, wenn man, ich habe ja auch Wissenschaft gemacht und da ist es immer so, dass du sagst, ich habe A und dann sagt der andere, ich habe B. Und dann musst du gucken, ist es möglicherweise C oder ist es tatsächlich A oder B. Das entscheidet sich manchmal erst Jahre später, weil man einfach valide Daten braucht. Man braucht Datenmengen. Also ich habe neulich eine sehr tolle Gesprächspartnerin gehört, die gesagt hat, was wir brauchen, sind Tests. Ja. Wir brauchen einfach Daten. Sonst ist alles Quatsch. Wir können nicht auf der Basis von 5000 Leuten sagen, wie 80 Millionen durchseucht sind, wie man sagt, oder eben nicht. Wir brauchen Daten und wir müssen auch rauskriegen, und deswegen finde ich auch, dass man die Toten obduzieren muss, ob sie nun tatsächlich an diesem fucking Virus gestorben sind oder ob sie nicht alle schon Krebs im Endstadium hatten, es aber nicht wussten. Und da kann ich wirklich ein Lied von singen, du merkst das nämlich nicht. Und jetzt, die sagen uns alle, die Leute sind gestorben am Coronavirus. Ja, das glaube ich erstmal, weil ich kann das ja auch gar nicht widerlegen. Aber ich würde schon auch gerne wissen, ob die jetzt alle, wie das ja teilweise behauptet wird, tatsächlich alle eine schwere Vorerkrankung hatten, von der sie mitunter nichts wussten. Oder dass manche Leute am Herzinfarkt gestorben sind, auf der Intensivstation.
Nur was würde daraus folgen?
Daraus würde folgen, mit Verlaub, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, der vorgeschädigte Menschen dahin rafft.
Ja.
Und nicht alle.
Ja, aber was würde daraus politisch folgen? Politisch ändert sich
das. Ja, das weiß ich nicht.
Weil die Frage wäre dann ja, der Typ, der da mit der Vorerkrankung auf der Intensivstation gestorben ist, der hätte auch noch ohne weiteres, der wäre vielleicht auch so gestorben, aber vielleicht auch erst in 10 Jahren, ne?
Nein, das nicht, sondern das sind, also das, was ich gehört und gelesen habe. Es gibt ernstzunehmende Pathologen, die sagen, das sind Leute, die sozusagen schon tot waren, es aber nicht wussten. Und das ist wirklich, es gibt viele Krankheiten, wo du gesagt bekommst, du hast sie, und dann ist im Grunde genommen schon vorbei. Das gibt es relativ häufig. Und es gibt Leute, die, das habe ich auch in meiner engsten Umgebung erfahren, die haben einen Herzinfarkt und merken es gar nicht richtig. Denen ist nur ein bisschen übel, ja, und dann legen sie sich einen halben Tag ins Bett, und dann ist es wieder gut. Also es gibt unterschiedliche Krankheiten, die man mehr oder weniger merkt. Und das, was jetzt als These im Raum steht, ist eben, einen richtigen Corona-Toten gibt es nicht.
Ja, aber das bedeutet eben nicht, und das ist die Gefahr, die ich da gerade sehe, auch in der öffentlichen Debatte über genau dieses Thema oder diese Ecke des Themas. Ohne Corona.
Stopp. Aber genau das ist die Gefahr. Da musst du nochmal anfangen, weil du warst gerade weg.
Und genau die Gefahr, die ich da gerade sehe in dieser Art dieser Diskussion ist, daraus kann man, wenn man nicht weit genug nachdenkt, und sehr viele Menschen denken nicht weit genug nach, daraus kann man ableiten, wenn man möchte, dass Corona völlig ungefährlich ist. Ist es aber nicht, weil ohne Corona hätte es diese ganzen Toten gar nicht gegeben.
Also die
und das sehen wir ja auch daran, dass wir, das ist der Begriff, geht auch rum, Übersterblichkeit. Es sterben gerade signifikant mehr Menschen, als normalerweise sterben.
Also das gibt's genau gegenteilig auch. Das ist immer das Problem. Das ist sehr schön, da kann man sehen, wie Wissenschaft geht. Es gibt sehr viele Pathologen, die sagen, es stirbt nicht einer mehr oder weniger als im letzten Jahr. Und am Ende des Jahres werden wir das sehen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kann das auch nicht beurteilen. Ich bin kein Mediziner. Ich sage nur, es gibt halt tatsächlich, und das muss man in einer Demokratie aushalten, und man muss versuchen, allen beteiligten Kombattanten an dieser Diskussion zu unterstellen, dass sie ehrlich argumentieren. Und der Pathologe, der sagt, es gibt keinen einzigen Corona-Toten, jedenfalls keinen, der von mir obduziert wurde, der ist in Hamburg, da am UKE, und der obduziert halt die Hamburger Corona-Toten. Das sind jetzt nicht Hunderte, sondern vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Tote das sind, aber ist auch egal.
Ich glaube, in Hamburg am UKE hatten sie jetzt 100 insgesamt
obduziert. Okay, also die hat er obduziert, und da hat er gesagt, die sind alle an etwas anderem gestorben als an dem Coronavirus. Dieses Virus hat möglicherweise einen letzten Push gegeben, aber sie wären alle innerhalb der nächsten paar Monate gestorben. So, wenn dem so ist, dann ist es immer noch schlimm genug. Das ist überhaupt keine Vereinfachung dann oder eine Simplifizierung, sondern es ist einfach eine Erkenntnis, die sich möglicherweise dann auch in politischem Handeln niederschlagen könnte. Nicht muss, aber könnte.
Ja klar, wenn derjenige, der
man politisch... Man muss es einfach aushalten.
Wenn derjenige, der politisch handelt, sinnvolle Erklärung dafür liefern kann, warum diese Leute ausgerechnet gerade jetzt alle sterben. Ja, das ist ja, selbst wenn wir am Jahresende feststellen, es sind über das gesamte Jahr 2020 nicht mehr Menschen gestorben im Schnitt als in den 10 Jahren zuvor oder sowas, müsste man ja trotzdem nochmal die Frage machen, warum sind die denn dann ausgerechnet alle im April gestorben?
Ja. Ja, das natürlich ist ja, muss man sich die Frage stellen. Das würde sich dann auf das ganze Jahr verteilen, meinetwegen. Das ist genau richtig.
Warum klar. hat sich das nicht
aufs ganze Jahr? Es kann auch sein, dass das falsch ist. Ich wollte nur sagen, allen, die jetzt zuhören und die sich um dieses verdammte Virus auch im Kopf machen und die natürlich mit Fake News und diesen ganzen Verunsicherungskampagnen, die vorher gelaufen sind.
5G-Geschichte ja? mitgekriegt?
Warte mal, die ganzen Kampagnen, die vor uns gelaufen sind, diese ganze Verunsicherung, die das alles bewirkt hat. Also ich sag mal, das Fake News Virus ist ja viel, viel schlimmer noch, weil es langfristig den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt destabilisiert hat und einfach Leute verunsichert hat und gesagt hat, ja, kann ich denn jetzt der Tagesschau noch glauben oder nicht? So, und die Tagesschau hat sich, manche bedauern das, um 0% geändert. Null. Die machen unglaublich viele Checks und Gegenchecks. Und wenn sie einen Fehler machen, sagen sie es. Das ist vor 10 Jahren so gewesen, vor 20 Jahren ist es heute so. Trotzdem gibt es immer mehr Menschen, die sagen, das sind alles Lügenpresse. Ja. Und das ist der Zweifel, der uns auch in einer solchen Bedrohung, wie durch das Virus Corona oder Covid, verunsichert und einfach anfällig macht. Wir sind nicht mehr stabil, wir sind nicht mehr unserer selbst sicher und das ist einfach ein Problem.
Das Problem daran ist, es stört dein Denken nachhaltig. Wenn du einmal den Maßstab, verloren hast, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, wie willst du bei der nächsten Nachricht oder beim nächsten Phänomen, das du siehst, beurteilen, ob es sinnvoll ist oder unsinnig ist? Darum plädiere ich ja so sehr dafür, Wissenschaft zu betreiben. Oder die kleine Wissenschaft, das ist der Journalismus. Der guckt wenigstens doppelt nochmal hin, bevor er irgendwie eine Behauptung aufstellt. Ja.
Oder er stellt sie zumindest gegenüber. Das muss man wirklich machen. Letzten Endes, so wie wir das jetzt auch machen, wir müssen sagen, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Pathologe und ich weiß gar nicht, wie man erkennen kann, dass jemand einen Herzinfarkt hat und dass er daran gestorben ist. Das wird man schon erkennen können, aber ich kann es nicht. Und deswegen kann ich auch überhaupt nur weitergeben, was ich höre. Mhm. Und einfach dafür die Sinne schärfen, dass man eben nicht solchen Lügengeschichten wie dem von Münchhausen, sondern die kann man als Belustigung, man kann auch die Geschichten von Herrn Trump als Belustigung nehmen. Ich finde das immer lustig, wenn das ist das chinesische Virus oder dass diese
Tussi, der hat halt, erzählt, der hat halt Atomwaffen.
Eine Million, dass 1 Million Leute weniger sind als 50.000. Und er kann auch immer erzählen, dass er jetzt ganz großartig mit diesem komischen Mops-Diktator aus Nordkorea den Frieden der Welt herstellt. Da ist überhaupt nichts passiert. Das war alles dummes Zeug. Der hat nichts, aber auch gar nichts gemacht. Mhm. Und so weiter. Also alles, es bricht alles in sich zusammen und es ist alles Quatsch. Man kann das einfach als Belustigung nehmen, aber es hat eine furchtbare Wirkung. Und diese Wirkung ist ein Wurm, der nagt in uns, mit dem Hinweis, du wirst belogen, du wirst belogen, du wirst belogen, du wirst belogen. Es ist alles Lügenpresse. So, und damit drehst du selber allmählich durch. Und das ist die große Gefahr, wenn eben sich sowas einschleicht sozusagen in der Politik, dass solche Kanaillen wie eben Trump und andere das Sagen haben.
Es gibt ein schönes Buch, zum Schluss der Sendung empfehle ich das mal. Das kommt von dem großen Astronomen Carl Sagan. Der hat im Grunde die Astronomie in Populärwissenschaft übersetzt. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß The Demon Haunted World, auf Deutsch Der Drache in meiner Garage. Und was Carl Sagan darin für einen Satz sagt, den habe ich mir innen auf die Augenlider tätowiert. Er sagt nämlich, außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Belege. Das finde ich einen sehr, sehr guten Satz. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 11. Mai 2020. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.